50 Minuten, der Psycho-Podcast mit Jo Letschert. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge nach langer, langer Zeit. Wenn du diesen Podcast asynchron hörst, was die meisten ja tun, dann kann dir das natürlich egal sein. Aber ich habe tatsächlich mal eine kurze Pause gemacht beim Psycho-Podcast, denn ich habe andere Dinge, die ich in puncto Psycho und Psychotherapie so tue. Beispielsweise eine Website hppsycho.de oder auch das pegasuszentrum.de. Mach Live-Ausbildungen, mach Online-Prüfungsvorbereitung. Also kurzum. Abgesehen davon, dass du nun mein Portfolio kennst, da geht meine Zeit denn manchmal hin. Aber ich habe für mich kein neues Thema entdeckt, aber ein altes Thema wiederentdeckt, mit dem ich auch an mir selbst arbeite. Und darüber will ich in diesem und auch in den nächsten Podcasts ein bisschen berichten. Und es geht im Grunde um das Unterbewusste oder das Unbewusste, das kann man synonym verwenden. Und um die Arbeit damit. Da gibt's ja ganz verschiedene Dinge, beispielsweise die Arbeit mit dem inneren Kind ist eine Arbeit mit einem Teil des Unbewussten oder Unterbewussten. Die Arbeit mit dem Inner Family, der inneren Familie, ist eine Arbeit im Unterbewussten. Und so gibt es viele andere, die ich auch im Laufe der nächsten Podcasts gerne vorstellen möchte. Und mit dem heutigen Podcast will ich so ein bisschen den Grundstein dafür legen, worum es denn da eigentlich geht. Prinzipiell geht es darum, dass Menschen mit ihrem Leben nicht immer zufrieden sind. Und was heißt denn Leben überhaupt? Leben bedeutet ja, ich reagiere auf etwas, was da draußen passiert. Und wenn diese Reaktion beispielsweise oft Frustration ist oder irgendwelche anderen unangenehmen Reaktionen, dann sagt man, ich bin mit dem Leben nicht zufrieden. Also der eine hat eine Arbeit und sagt, Mensch, da verdiene ich mein Geld, die ernährt mich und so weiter und ist eben zufrieden damit. Der andere wiederum hat eine Arbeit, vielleicht dieselbe Arbeit. Und sagt, oh, das ist so blöd und ich würde gerne was anderes machen und ja, und Geld, aber das ist ja wirklich Schmerzensgeld und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was passiert denn da eigentlich, wenn ich auf diese Art und Weise auf das Leben reagiere? Also, dass ich nicht das tue, was ich gern tun möchte, beziehungsweise das, was ich tue, wird mir von meinem Inneren heraus andeutungsweise als etwas dargestellt oder auch ganz klar als etwas dargestellt, was ich eigentlich nicht tun möchte. Und spätestens, wenn ich dann etwas tue, was ich gern tun möchte, um dann nach einem halben Jahr wieder zu sagen, was ein Scheiß und was ein Mist, kann man ja tatsächlich mal sich überlegen, was ist das eigentlich in mir drinnen oder welcher Teil von mir ist das denn eigentlich, der da immer wieder so unzufrieden ist, zum Beispiel. Und damit habe ich ja schon auch einen Teil im Grunde verraten. Und ich möchte heute mal so eine Grundlage darstellen, wie man eben einen Menschen oder auch sich selbst dahingehend kennenlernen kann, dass man vielleicht genau diese Dinge nicht ausmerzt, aber anfängt zu erkennen, diese Mechanismen anfängt zu erkennen, die einem oder mir das Leben schwer machen. Und das ist ja der Sinn der Therapie. Die Therapie selbst arbeitet natürlich immer mit Modellen. Also Freud hat mit dem Modell gearbeitet, dass es ein Unterbewusstes gibt. Er hat mit dem Modell gearbeitet, dass wir in bestimmten Phasen unseres Lebens, also erstes bis, ich sag mal, 13. bis 14. Lebensjahr, bestimmte Dinge zu erlernen haben. Und wenn wir das nicht tun, fixieren wir auf diese Phasen. Beispielsweise auf die anale Phase, wie der Name sagt, da geht es um Ausscheidung, da geht es aber auch um Reinlichkeit etc. pp. Und wenn wir hier nicht die Möglichkeit bekommen, mit Ausscheidung umzugehen, also Kinder spielen dann ja gerne mit ihren Ausscheidungen beispielsweise und vielleicht extrem reinlich erzogen werden, dann kann es passieren, dass wir eben in dieser Phase fixieren und im späteren Leben uns zu zwanghaften Persönlichkeiten entwickeln, bis hin zu einer Zwangserkrankung. Das zumindest ist das Modell der Psychoanalyse. Und genauso gibt es dann in der oralen Phase, die ist ein bisschen früher, wenn dort eben die entsprechenden Dinge wie Vertrauen nicht gelernt werden, dann kann es sein, dass man im späteren Leben eben depressive Syndrome oder Symptome oder eine Depression ganz klar entwickelt. Ein Modell muss dabei immer drei Eigenschaften, drei Merkmale haben. Das erste Merkmal ist die Plausibilität. Also man muss irgendwie, muss es deutlich sein. Man muss sagen, wenn man es hört, ja, hört sich plausibel an. Das zweite ist, es muss praktizierbar sein, logischerweise. Also ich muss anhand dieses Modells dann da draußen im Leben Dinge tun können oder auch mit mir selbst Dinge tun können, die auch machbar sind. Es darf also nicht kompliziert sein oder irgendwie Unmöglichkeiten verlangen. Und das dritte ist, es muss funktionieren. Und wenn diese drei Dinge gegeben sind, dann spricht man von einem Modell oder von einem guten Modell. Und spätestens, wenn es nicht funktioniert, kann es ja noch so plausibel und praktikabel sein, wie es will, dann ist es eben schon lange kein gutes Modell. Und so laboriert, arbeitet die Psychotherapie natürlich anders nochmal als die Physiotherapie oder die Medizin eben mit solchen Modellen. Das heißt, wir haben heute natürlich schon die Möglichkeit, mit Hilfe von Computertomographen oder Magnetresonanztomographen oder anderen bildgebenden Verfahren so einen Blick in die Funktionsweise des Gehirns zu werfen, aber man darf das nicht überschätzen, denn Gedanken kann der Neurowissenschaftler oder die Neurowissenschaftlerin natürlich immer noch nicht lesen, sondern sie sieht nur, wo im Gehirn, in welchen Situationen bestimmte Aktionen stattfinden. Und daraus müssen dann Interpretationen erfolgen. Und diese Interpretationen erfolgen dann, indem man bestimmte Bilder beispielsweise repräsentiert in einem MRT, in dem ein Proband liegt. Und wenn man dann die Probandin fragt, was ist denn da eigentlich, also schau dir dieses Bild mal an und schaut dann auf den Computertomographen und dann sieht man plötzlich, dass bestimmte Hirnareale anfangen zu blinken. Und so kann man seine Kombinationen irgendwie in Erwägung ziehen und kann sagen, dieser Bereich ist für das zuständig, jener ist für jenes zuständig. Und spannenderweise bei zwei eigentlich unterschiedlichen Aktionen flackert derselbe Hirnbereich auf. Und auch daraus kann man dann wieder interpretieren. Aber schlussendlich müssen wir Therapeuten natürlich immer mit Modellen arbeiten. Das heißt, wir müssen immer uns ja irgendwie überlegen, wie könnten wir denn eigentlich einen Menschen dazu bringen, ja, sich wieder besser zu fühlen. Und ein Modell ist in der Tat natürlich das Modell des Unterbewussten oder des Unbewussten. Und das will ich hier in der Grundlage mal erklären. Was ist denn das überhaupt? Wir reden von einem Bewusstsein, das ist der Teil, der das, was wir gerade tun, das, was wir gerade denken, aktiv mitbekommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier rede, dann bekomme ich natürlich ganz klar mit, was ich hier rede. Obwohl das, was ich rede, aus meinem Unterbewusstsein natürlich kommt, denn ich kann mir das jetzt ja gar nicht in dieser Echtzeit ausdenken. Aber trotzdem weiß ich genau, was ich rede, denn auf dem fußt dann das, was jetzt gleich im nächsten Satz erfolgt. Was ich jetzt noch nicht weiß, aber wird schon jetzt was kommen. Punkt. Und das ist das Bewusstsein. Es gibt noch so ein Vorbewusstsein, da gibt es auch Studien drüber und dieses Vorbewusstsein, das ist eine Bewusstseinsstufe, die Probleme lösen kann, ohne dass wir bewusst dran teilhaben. Und dann gibt es noch ein Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, das ist im Grunde der Ruheort oder der Speicherort, will ich mal sagen, für die Dinge, über die wir uns keine Gedanken mehr machen. Und das sind Dinge, die vor allem, nicht nur, aber vor allem natürlich von Geburt an bis zum Kindesalter, bis zum Alter von 6, 7, 8 Jahren vielleicht stattfinden. Denn stell dir vor, du wirst geboren als das, was du geboren bist, als Mensch eben. Und du kennst die Welt noch überhaupt nicht. Du wirst vielleicht über die genetischen Einflüsse mit bestimmten Wesensmerkmalen ausgestattet, die in deiner Hirnarchitektur auch irgendwie verortet sind und verdrahtet und verknotet. Aber ansonsten, du kannst erstmal nicht sehen, nicht hören. All diese Dinge funktionieren ja erstmal nicht, sondern du musst dich an die Welt erstmal gewöhnen. Das heißt, bis dein Gehirn Formen wahrnehmen kann, dauert's ein bisschen. Bis es Töne hören kann, dauert's ein bisschen. Und du kriegst erstmal nur so einen Wahrnehmungsbrei mit. Und dann sind auch noch bestenfalls natürlich die liebevollen Eltern da, die du-du-du, da-da-da, du-du-du machen. Das ist auch im Übrigen ganz sinnvoll, wenn, ich muss immer schmunzeln, wenn Leute ihren kleinen Kindern Goethe vortragen oder so ein Quark. Also man hat diese Kindersprache nicht ohne Grund, denn das Kind muss erstmal grundlegende Silben lernen. Also na du, ja wie geht's, ne? So, also wie man mit dem Hund spricht. Nur, dass der Hund nicht lernt, Aber Hunde erzeugen in uns vermutlich ganz ähnliche Reflexe, wie das süße Kinder tun. Und das Kind lernt daraus. Das heißt, das Kind sagt dann irgendwann auch da, da, da und du, du, du und all solche Dinge eben. Und dann kann es auch schon komplexere Sprachmuster und so weiter erlernen. Und das Kind schaut uns zu. Oder wir als Kind schauen unseren Eltern, wenn wir bei ihnen aufgewachsen sind, zu. Ansonsten natürlich den anderen Personen, die uns aufgezogen haben. Also wir schauen, dein Kind schaut seinen Eltern, seinen erziehenden Menschen zu und es hat nicht nur keinen Grund zu glauben, dass die Quatsch machen, sondern es kann es gar nicht glauben, weil es ja keine Ahnung von der Welt hat. Das heißt, das Kind hat zum Ziel, ich will überleben, dafür brauche ich Aufmerksamkeit, Essen etc. pp. Und ich muss die Welt schnell kennenlernen. Das schnell dauert natürlich ein paar Jahre. Das kann der Mensch sich leisten, weil er in Häusern wohnt und nicht mehr so viel Gefahren ausgesetzt ist. Das kam mit unseren Vorfahren, als die anfingen, in Bäumen zu wohnen und nicht mehr so das Problem hatten, zu jeder Tages- und Nachtzeit aufmerksam sein zu müssen, weil das Raubtier sie vielleicht frisst. Also kurzum, wir schauen unseren Eltern zu und wir sehen, was die machen und wir nehmen das einfach so auf. Und dann merken wir vielleicht irgendwann, ach guck mal, die interessieren sich ja gar nicht immer für uns, sondern manchmal vernachlässigen die uns sogar. Und dann müssen wir uns was überlegen. Und dann fangen wir an zu schreien, wenn wir ein ganz bisschen Eltern sind, fangen wir an, Faxen zu machen und wir sehen, die lachen. Manche Kinder werden zu Schreiern und kriegen vielleicht auch hin und an einen Klaps, aber auch das ist für sie eine Aufmerksamkeit. Das heißt auch, ich nehme jetzt mal den Extremfall, auch Misshandlung kann erstmal Aufmerksamkeit sein, die man bekommt und die man sonst nicht hat. Und ein Kind kann das erstmal nicht wirklich unterscheiden. Und später gibt es ja auch Menschen, die in Beziehungen leben, die jetzt nicht so ganz gewaltfrei laufen. Und man fragt sich, warum suchen sich solche Menschen oft, wenn so eine Beziehung dann endlich zu Bruch geht oder vorbei ist, wieder jemanden, der sie ähnlich behandelt? Und die Antwort, weil sie damit umgehen können. Und das sind genau die Dinge, die in unserem Verborgenen liegen. Das heißt, wir legen mit jedem Verhaltensmuster, das uns einen Vorteil, einen vermeintlichen Vorteil, will ich sagen, verspricht, legen wir einen Persönlichkeitsanteil in uns an. Wir legen einen Teil in uns an. Und dieser Teil, das ist ein Verhaltensmuster, den könnte man aber auch als Persönlichkeitsanteil betrachten. Und dieser Persönlichkeitsanteil, der hat einen Wunsch und dieser Wunsch ist es, uns zu schützen. Also, dass das da draußen passiert, was uns gut tut. Nun ist das große Problem, dass dieser Teil irgendwann mal in unserem Unterbewusstsein gespeichert wird. Wir haben gesagt, jawohl, damit so können wir es machen. Das ist die Art und Weise, wie wir mit der Umwelt umgehen. Und da bleibt er erstmal auch. Das heißt natürlich nicht, dass er immer dort bleiben muss. Aber in aller Regel hinterfragen wir solche Dinge nicht mehr, zumal wir sie in einem doch recht unbewussten Zustand aufgenommen haben. Und so schleppen wir viele, 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 viele Teile mit uns herum. Und diese Teile, diese Muster, diese Handlungs- und Denkmuster, die begleiten uns unter Umständen ein Leben lang. Und die Frage, die sich eine Therapie stellt, ist natürlich die, wie kommen wir an diese Muster ran? Und vor allem, wie können wir die Muster lösen? Und das ist die große Aufgabe. Kleiner Tipp, mit einer Sache geht's nicht, indem wir sagen, na jetzt schau doch mal, die Welt ist so schön, zu einem beispielsweise depressiven Menschen, der offenbar einen Teil entwickelt hat, der es vorzieht, depressiv zu sein, weil er darin vielleicht sogar eine Möglichkeit sieht, den depressiven Menschen zu schützen. Und so seltsam und so paradox sich das anhört, es ist eine Sichtweise, es ist eine mögliche Sichtweise und diese Sichtweise bewirkt vor allem erstmal eines. Sie nimmt, und das mag man kaum glauben, aber viele Menschen, denen es nicht gut geht, geben sich natürlich die Schuld dafür, weil sie sagen, ja natürlich ist die Welt doch gar nicht so schlimm, wie ich sie sehe. Ich könnte doch auch anders. Aber in dem Moment, wo ich eben diesem Menschen sage, na komm jetzt, schau doch mal, die Welt ist schön, kommt eben derjenige Teil nach oben und sagt, ist eben nicht. Punkt. Und damit ist die Diskussion zu Ende. Das heißt, eine bewusste Kommunikation, die kann im Grunde so nicht funktionieren, weil das Bewusstsein, das wird eben beeinflusst von diesen Teilen und das Bewusstsein hat seine ganz klare Meinung zu Dingen, zu unseren Handlungen. Und wenn das Bewusstsein der Meinung ist, dass wir so handeln müssen, dann, das Unterbewusstsein, Entschuldigung, dann wird das Bewusstsein auch erstmal so handeln. Und das ist die große Frage. Wie komme ich also an meine Gedankenmuster A heran? Wie kann ich sie identifizieren? Das ist die große Aufgabe. Direkt geht's wohl nicht, indem ich sage, so, jetzt ändere ich das mal, weil es tut mir doch nicht gut. Und warum ist das so? Das heißt, warum weiß ich, es gibt Verhaltensweisen, die tun mir nicht gut? Und warum verhalte ich mich, obwohl ich es weiß, trotzdem genauso? Und eine Lösung könnte im Unterbewussten liegen und eben in diesem Modell, dass man sagt, da gibt es Teile, da gibt es Unterpersönlichkeiten oder Persönlichkeitsanteile und zwar nicht wenige, die sagen, nein, wir verhalten uns auch weiterhin so, egal was der bewusste Geist uns sagt. Und scheinbar scheinen diese Teile stärker zu sein. Es gibt aber Möglichkeiten, mit diesen Teilen in Kontakt zu kommen und das möchte ich dann in den nächsten Podcasts mit dir gerne besprechen. Hierzu also erstmal die Theorie, das Modell dazu. Und das Modell, das möchte ich nochmal sagen, ist niemals die Landkarte ist niemals das Land, logischerweise. Wenn ich auf eine Landkarte schaue, ob auf dem Smartphone oder auf einem Falkplan oder wo auch immer, dann sehe ich da Striche und Linien und so weiter. Und manchmal kennst du vielleicht vom Wandern auch, schaut man dann hoch und sagt, was? Das sieht ja viel kleiner oder viel größer oder ganz anders aus, als es hier kartografiert ist. Aber man kann natürlich von der Landkarte es dann aufs Land übertragen und dann geht man halt links oder rechts oder wie auch immer. Und genauso arbeitet auch die Psychotherapie mit Modellen, denn wir können eben in der direkten Ansprache Dinge nicht ändern. Aber es gibt Möglichkeiten, es gibt Modelle, die die Möglichkeit bieten, tatsächlich mit diesen Persönlichkeitsanteilen zu reden, mit ihnen in Verhandlung zu gehen und zu schauen, ob man da nicht was ändern kann. Ja, und die Aufgabe für dich vielleicht für die nächsten bis zum nächsten Podcast, und ich verspreche, der wird jetzt nicht so lange dauern, die wird sein, wo sind denn eigentlich deine Persönlichkeitsanteile, deine Verhaltensweisen, also Verhaltensweisen, nach denen du dich immer wieder verhältst und bei denen du schon, naja, lange sagst, das kann doch nicht wahr sein. Also so ein Quatsch, ich würde gerne anders, ich würde gerne dieses machen, ich würde gerne jenes machen. Und wenn es dann soweit ist, merkst du, du machst schon wieder so, wie du es immer machst und wie dir es eigentlich überhaupt nicht mehr gut tut. Und die Frage ist, wie kann man den Persönlichkeitsanteilen denn da auf die Schliche kommen und ihnen vielleicht auch sagen, hey, wie wär's, wenn wir uns zukünftig mal anders verhalten? Das ist mein Thema gerade und diese Kommunikation ist in der Tat möglich und das möchte ich dir dann in den nächsten Podcasts gerne auch näher bringen. Genau, deine Aufgabe ist klar, das kann immer mal gut sein, dass man sich immer mal ein bisschen reflektiert, mal hinsetzt und mal schaut, welche Persönlichkeit in mir ist denn eigentlich eine, die gar nicht so handelt, wie ich es mir vorstelle und von der ich mir wünschen würde, dass sie anders handeln würde. Und damit hast du schon den ersten Teil des Modells kennengelernt, nämlich wir arbeiten nicht mit Gedankenmustern und Handlungsmustern und solchen doch sehr rationalen Begriffen, sondern wir arbeiten mit Personen, mit Teilen, mit Persönlichkeitsanteilen. Wir stellen uns also vor, da ist jemand in uns, der handelt genau so, wie wir es eigentlich nicht mehr wollen. Und eines will ich dir dann noch mit auf den Weg gehen, er tut's nicht, oder sie natürlich tut's nicht, weil sie dich ärgern will, sondern sie tut's ja eigentlich, weil sie dich schützen will oder weil sie dich mal schützen wollte und irgendwie nicht mitbekommen hat, dass die Zeiten sich geändert haben. In diesem Sinne war es das für heute. Ich habe dir erklärt, was ein Unterbewusstsein ist. Ich habe dir erklärt, was ein Persönlichkeitsanteil ist, der sich im Unterbewussten befindet. Und ich habe dir erklärt, was das Bewusstsein ist. Und ich habe dir erklärt, was ein Modell ist. Und dass man mit bestimmten Modellen vielleicht sogar es schafft, sein Unterbewusstes zu verändern, beziehungsweise ihm klarzumachen, dass eine Veränderung doch eigentlich jetzt mal ganz gut wäre. Und mit diesen Worten entlasse ich dich aus diesem Podcast, freue mich aufs nächste Mal, bereite den jetzt vor, werde ihn dann in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen aufnehmen und dann darfst du gespannt weiterhören. Soweit von mir, ich wünsche dir eine schöne Zeit und auf bald, dein Jo Letschert. Danke fürs Zuhören. Lust auf mehr? Auf pegasuszentrum.de oder hppsycho.de. Lust auf Feedback? An jo@letschert.net.